Sie ist Moderatorin von einem der erfolgreichsten Podcasts. Vor allem ist sie aber eigentlich eine unglaublich erfolgreiche Autorin und schenkt uns immer wieder Bücher, die extrem viel mit uns machen, die uns inspirieren, aber vor allem eben auch zum Nachdenken anregen. In Extremis, finde ich, das macht sie. Das geht mit ihrem neuesten Buch «Life Rebel». Und darum sitzt sie heute da, Timon Eisering. Schön bist du da. Und mitgebracht hast du natürlich dieses wunderbare Buch, sehr unkonventionell ist, und das ist eigentlich ein grosses Thema. Du hast über deine letzten 6 Jahre geschrieben und hast uns ein grosses Geschenk gemacht.
Danke, es ist schön, das zu hören. Ja.
Du regst uns alle zum Nachdenken an und vor allem auch das Nachdenken, ob wir nicht ein bisschen mutiger sein. Was haben eigentlich die 6 Jahre und dann das Schreiben über mit dir gemacht?
Puh. Also die 6 Jahre haben sicher in dem Sinn, wie so nah dein Name mein Leben mega verändert. Das sind aber so Schritt für Schritt. Schreiben darüber hat für mich schon einmal gemacht, dass ich so verstanden habe, was überhaupt alles Krasses passiert ist. Ich glaube, wenn man so drin ist, manchmal vergisst man das ein bisschen. Aber irgendwie so, was du sagst mit dem Inspirieren und Mut machen, das merke ich erst jetzt. Also ich komme so viele Nachrichten über.
Das war nicht der Haupttreiber gewesen.
Dass ich die Nachricht nicht inspiriere?
Nein, die Leute, weißt du, dass sie abschätzen können, dass das so eine grosse Wirkung hat.
Nein, ich habe das auch nicht erwartet. Mhm. Also ich meine natürlich, wenn man so etwas macht, und Piper ist ein grosser Verlag und ich bin schon auch genug, also lange im Business, oder check, dass ein so ein grosser Verlag auf einem setzt, dass sie davon ausgehen, dass das Potenzial hat, um einen Erfolg zu haben. Mhm. Und natürlich wünscht man sich, dass das Buch Erfolg hat. Und das letzte Buch ist ein Bestseller gewesen. Also ich dachte, ja, ich hoffe, es geht irgendwie auf. So. Aber dass es so durch die Decke geht, nein, das denkt man nicht. Und man tut auch nicht irgendwie überlegen, aha, ich mache es jetzt so, damit das sicher passiert. Nein.
Mhm. Jetzt, die es nicht gelesen haben, kannst du kurz schnell zusammenfassen, über was hast du geschrieben?
«Life Rebel» sind meine letzten 6 Jahre, als ich zur Hälfte der Zeit im Ausland gelebt habe. Und ich habe darüber geschrieben, wie ich meinen Weg gefunden habe, wo ich so ein bisschen die Konventionen hinterfrage, den gesellschaftlichen Druck, wo junge Frauen haben und so die Erwartungen, die man erfüllen sollte, die ich teilweise dann nicht erfülle und eben einen anderen Weg gegangen. Über das habe ich geschrieben. Es ist so ein bisschen ein Plädoyer zum Rebellieren gegen gesellschaftliche Konventionen, und es ist auch so ein Plädoyer, um sich mega gut zu überlegen, für was brauche ich meine Zeit, für was will ich meine Lebenszeit verwenden.
Du fängst ja eigentlich die Geschichte, also deine Biografie damit an, dass du eben auch erklärst, dass du mal sehr konventionell gelebt hast in deinen 20ern. Von dort kennen dich wahrscheinlich auch noch viele, damals im Tele Zürich als VJ-Moderatorin unterwegs gewesen. Und dann hat es ja so wie einen ausschlaggebenden Punkt geht im Leben, wo du beschreibst, wo dann eigentlich alles umgeworfen hat. Was ist genau passiert?
Genau, das Buch fängt an einen Tag vor meinem 30. Geburtstag. Und dort bin ich einmal sehr tief getaucht. Also ich habe mich getrennt an diesem Tag. Und durch das habe ich wie so nichts mehr erfüllt. Also das sehr konventionelle, quasi klassische, traditionell erfolgreiche Leben, das war noch ein bisschen vorher. Das ist so, ich war zwischen 20 und 26 bei Tele Zürich. Und habe nachher aber das erste Buch geschrieben und habe deswegen meinen Job aufgegeben. Und dann, wo ich 30 geworden bin, habe ich zu dem Moment gerade keinen Job gehabt. Also, weil ich so dachte, ich schreibe ein neues Buch, habe einfach leider keine Idee gehabt. Und ich habe auch gerade keine Wohnung gehabt, weil ich habe meine aufgegeben, weil ich dachte, dass ich mit dem Freund wird in Lissabon oder Berlin wohnen.
Und dann habe ich mich
Schöner Plan. Und dann habe ich mich gerade getrennt und dann habe ich wieso nichts mehr gehabt von den Sachen, die man erwartet, dass eine junge Frau, die jetzt 30 wird, sollte haben.
Und ich glaube, du hast halt einfach einen schönen Boden gehabt. Man sagt ja oft, die ersten 6 bis 8 Jahre sind die entscheidenden. Dort nimmst du so das mit, was dann später, vor allem dann auch nach 30, darfst du darauf zurückgreifen. Du hast in einem sehr unkonventionellen Haus gelebt. Mhm. Magst du mal erzählen? Du hast Eltern gehabt, die ein Modell gelebt haben, wo ich heute staune. Also ich treffe das jetzt nicht an.
Ja. Meine Eltern sind, wenn ich meiner Mutter würde sagen, du bist Feministin und emanzipiert gewesen, sagt sie, nein. Wir haben es einfach so gemacht, wie wir es gut gefunden haben. Ich denke so, ja, aber so, wie wir es gut gefunden haben, das ist wirklich hardcore, unkonventionell und feministisch gewesen. Meine Eltern haben beide 50% nur geschafft. Mhm. Also nur, beide 50%.
Lehrer, gell, schon ein guter Job damals gewesen.
Genau, ich finde, man muss auch aufpassen, weil die Heim haben sie, also Care-Arbeit ist ja auch arbeiten. Also sie haben wie Lohnarbeit zu 50% gemacht und sind 50% bei uns Kind daheim gewesen. Also das heisst, das sind beide PrimarlehrerInnen gewesen, genau. Meine Mutter war Montag, Dienstag, Mittwoch daheim gewesen, mein Vater halbe Mittwoch und Donnerstag, Freitag. Und ich habe das natürlich total normal gefunden. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, so lebt man und der Vater ist genauso daheim wie die Mutter und es gibt nicht typisch Mannarbeit und typisch Frauenarbeit und so die klassischen Rollenbilder habe ich wirklich viel später im Leben kennengelernt und habe auch das Gefühl gehabt, dass das, was wir leben, so traditionell normal ist. Also ich habe das, auch meine Eltern haben nicht geheiratet, weil dazu mal, als Heirat ein Thema war und als wir auf die Welt gekommen sind, war das Schweizer Eherecht noch ganz anders gewesen. Also der Mann hätte können entscheiden, ob die Frau arbeiten darf und wo sie wohnt. Und wenn es eine Scheidung gab, hat...
Haben wir alles vergessen, gell?
Ja, ja. Dann hat der Mann 2/3 und die Frau nur 1/3 bekommen. Meine Eltern haben gefunden, das ist sexistisch und altmodisch, das machen wir nicht. Und darum heisse ich meine Mutter Eisenring. Mein Vater hat Kuhns geheissen. Das ist ein bisschen schöner. Ich denke, wir haben es so richtig gemacht. Aber ja, und das ist wie... Das war damals wahnsinnig außergewöhnlich und das Krasse ist, es ist immer noch außergewöhnlich. Mhm. Ja, und ich glaube darum, also ich habe so den Weg, den ich wähle, so dass für mich entscheiden und anders sein, dass ich mir das erlaube, das hat natürlich fest damit zu tun, dass ich
Vorträge bekommen
habe, ja. Dass es völlig normal ist, ja. Wenn man einen anderen Weg geht. Also es ist auch nicht bei uns so besprochen worden. Mhm. Wir haben nicht so darüber geredet, es ist dann schon speziell unser Modell, sondern ich habe gedacht, alle anderen machen einfach etwas. Komisches,
ja. Genau. Aber deine Eltern haben dir ja vieles andere auch noch mitgegeben, oder? Ich habe das Gefühl, dein Grundoptimismus, und das spürt man auch sehr in diesem Buch, rein, oder? Dass du dich auch sehr oft auch traust, muss ja irgendwo auch daraus gewachsen sein.
Ja, ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, sie haben mir sehr viel so Zuversicht mitgegeben, so, es kommt gut. Sie haben wie sie es aufteilt haben, mir mitgegeben, du darfst entscheiden, für was du deine Zeit brauchst. Also bei uns ist sehr fest gelebt worden. So, Zeit ist das Wichtigste. Und Zeit füreinander haben und Zeit schenken ist das Wertvollste. Und so, sich Zeit nehmen ist irgendwie das Wichtigste. Und das habe ich fest, ja, das ist fest in mir drin. Mhm. Dass ich mir auch immer wieder bewusst überlege, für was brauche ich meine Zeit, für wen brauche ich meine Zeit. Ich glaube, wenn ich andere Prägung hätte, zum Beispiel, du musst etwas rechts lernen oder du musst viel Geld verdienen oder du musst, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich anders durch die Welt gehen.
Ja, oder wäre ja auch möglich, dass du jetzt so wirst durch die Welt, aber es wird wahrscheinlich noch mal, hättest du noch mal einen anderen Zugang.
Ich habe noch ein paar Training und so.
Ich habe
so
ein paar
so schlimme Ecken mehr. Müssen,
ja. Absolut. Ja. Und es hat aber dann trotzdem sehr ein einschneidendes Leben gegeben. Darüber redest du da innen auch. Dein Papa ist mit 14. Mhm. Gestohlen, als du 14 warst, warst du erst 52 oder 53 am Abend, als du am PC warst, wo er noch ein halbes Krach hatte.
Ja.
Gell, so.
Ich habe gesagt, ich müsse abstellen.
Ja,
wir haben chatten, es war 2001, die grosse Chat-Phase.
So Tinder von damals.
Ja, und dann hat er gesagt, ich müsse abstellen. Und er ging zähneputzen, wenn er zurückkäme, dann müsse abgestellt sein. Und dann ist er beim Zähneputzen zusammengebrochen. Das hat natürlich, ich meine, das ist Horror. Ich will irgendwie, ich finde, muss auch, ich will überhaupt nicht schön reden. Also es ist irgendwie nicht, also es ist eine Lektion, wo ich dort gelernt habe, so, hey, das Leben kann einfach vorbei sein und es ist, du kannst nicht darauf gehen, dass du ewig Zeit hast und darum überlegt er auch, wie viel willst du Sachen rausschieben. Aber wenn ich könnte, würde ich auf die Lektion verzichten und ihn zurückhaben. So, aber das hat natürlich die ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit haben nochmal völlig also in eine andere Dimension geklüpft irgendwie, weil ich glaube, wenn man jung ist, hat man das Gefühl, so, ja, man ist halt so ein bisschen unsterblich und man hat ewig Zeit und in der Schweiz, finde ich, wird fest so vermittelt, ja, es ist das Wichtigste, eine gute Rente und irgendwie man schafft, man muss jetzt halt jetzt unten durch, aber wenn man dann pensioniert ist, dann...
Dann machen wir dann alles, was wir immer
haben. Ja, und ich meine, mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt und es hat sich jetzt irgendwie nicht abzeichnet. Also, er hat das nicht können irgendwie wissen, aber er hätte die Zeit, die man anlebt, gar nie erlebt.
Und er hat wahrscheinlich gesagt, ja, so gelebt, wie ich wollte.
Ja, ich habe mich das oft... Ich bin
im Buch eine spannende Frage. Ja. Du ja sehr sagst, er war so bewusst gewesen und sie haben es so gemacht, wie es für sie stimmt. Und
ja.
Sehr viel Zeit auch mit dir, sagst du ja auch. Du hast in deinen 14 Jahren viel von deinem Papi gehabt.
Ja, mega. Ich habe in diesem Büchlein eine Frage der Zeit, es geht so um das Thema Tod und ich stelle Fragen, die ich meinem Vater gestellt hätte. Und eine ist schon, dass ich ihn fragen würde, ob er das Leben so gelebt hat. Ich habe ihn diese Frage nie können fragen. Darum weiss ich es nicht. Ich nehme an, ja, weil er sich so bewusst mit dem auseinandergesetzt hat. Und dass du damals als Mann so einen Schritt machst, also ich meine, er ist natürlich auch angeguckt damit, nehme ich auch an, weil das ist wie nicht das Thema gewesen, wenn du als 10-jähriges Kind mit deinem Vater jetzt so besprichst. Ich gehe mal fest davon aus, dass er sich das mega bewusst dafür entschieden hat. Aber ja, ich hoffe, er hat, ich hoffe, wenn ich ihn jetzt fragen würde, würde er sagen, ja, ich habe meine Zeit in meinem Leben für das Richtige eingesetzt.
Ja, von dem gehen wir jetzt
mal. Von dem gehen wir.
Du hast aber auch sehr schön gesagt, ich habe das auch schon erlebt, mein Vater lebt auch nicht mehr. Es ist natürlich sehr einschneidend. Es hat etwas traumatisierend. Ich stelle mir vor, ich war viel älter. Du warst 14. Es ist in einer Zeit, in der eh so mega unsicher bist. Und irgendwie die Teenager-Zeit, wo eh nicht weisst, wer bist eigentlich und so. Stirbt noch der Papi und das Thema Wurzeln haben und wo gehörst du eigentlich hin? Ich nehme an, das ist, hat er damals für dich wahrscheinlich ganz viel gemacht. Du sagst aber, auch heute hat das ja auch noch Auswirkungen, oder? Der Verlust von...
Ja, also ich glaube, es ist wie etwas, was einem immer prägt und immer, wo immer ein Teil von mir ist. Also ich bin
so Angst habe auch, oder?
Genau. Also ich meine, ich bin für immer und ewig Halbwaisin. Ich habe meinen Vater gesehen sterben, also ich habe das Erlebnis, das ist drin in mir, das geht nicht einfach weg und das geht auch nicht mit Zeit weg. Nein. Was sich natürlich ändert, ist wie, wenn frisch jemand gestorben ist, hat man wie so ein Vakuum, so einen Platz, der nicht besetzt ist. Jetzt ist mein Leben mega voll. Also,
gibt es Freunde, die diesen Platz einnehmen?
Der Platz ist nicht ersetzt worden, ja. aber ich habe mich heute gewöhnt an das andere Leben, das ist für mich viel normaler. Also ich meine, ich bin viel mehr ohne ihn, wie ich mit ihm war. Mhm. Das hat sich natürlich mega verändert. Aber ich glaube, was heute noch immer noch so rum ist, ist, dass ich natürlich mir immer wieder bewusst bin, ich könnte nicht ewig Zeit haben. Also ich hoffe, ich werde wirklich...
Und du hast so einen schönen Moment am Schluss, den du ja beschreibst, bei deinem 16. Das ist jetzt noch nicht so lange.
Ja, mit 36, ja.
Wo du selber auch so ein Gefühl hast, ja. Mit meinem Herz, ist da etwas nicht gut? Ja. Oder so ein komisches Gefühl hast, oder?
Ja, ich musste zur Kardiologin. Das ist im Zürich-Kapitel, das war ein schwarzes Kapitel kurz. Und hatte dort auch Angst gehabt. Ja. Ich finde, das ist aber... Also ich finde, die Angst ist nicht lässig, das ist wirklich ein Scheiß. Aber es ist gut, sich immer wieder zu überlegen, hey, meine Leute um mich herum sind vielleicht nicht für immer da, ich bin vielleicht nicht für immer da. Ich muss mir wie überlegen, für was brauche ich meine Zeit? Also man sagt so schnell, finde ich, bei Freundinnen und Freunden, ah, ich kann gleich nicht, weißt, das Geschäft braucht mich und so. Und man sagt beim Geschäft fast nie, hey, ich kann einfach gerade wirklich nicht.
Das ist ja auch noch cool, sagen, ich habe keine Zeit. Das beschreibst du auch so schön.
Es ist so cool,
man hat viel zu tun.
Aber ich meine, wenn es einem wirklich schlecht geht, das Geschäft steht nicht am Krankenbett. Das sind dann Freundinnen und Freunde. Und ich finde, das muss man sich einfach mal überlegen. Also es ist schon, finde ich auch erstaunlich, wie wir Zeit einteilen in der heutigen Gesellschaft. Und wie unser Leistungsdruck macht, dass wir so viel Zeit verwenden fürs Geld machen. Und natürlich müssen wir Geld machen, das ist mir bewusst. Aber Prioritätensetzung in unserer Gesellschaft finde ich manchmal auch sehr ernüchternd. Irgendwie.
Ich habe mich ein paar Mal gefragt, weißt du hast auch mal im Interview gesagt, oder Sicherheit ist eigentlich auch nicht sicher. Oder? Also, du hast ja wie mit dem Mappi auch erlebt, dass das sichere Thema ja dann über so einen Fall wie auch nicht sicher ist oder auch kann Angst machen. Hast du das Gefühl, es hat einen Einfluss gehabt nachher auf deine letzten 6 Jahre?
Also ich glaube jetzt wie mehr, dass ich nichts für so ganz sicher nehme, dass es so bleibt. Ich habe, finde ich, sehr sichere Beziehungen in meinem Leben und weiss, ich kann mich mega darauf verlassen und tue die auch nicht konstant hinterfragen und kann auch...
Und vor allem extrem alte Beziehungen, also die sind lang gewachsen,
die sind ewig,
oder?
In meinem Leben, die Leute. Und ich finde, es ist falsch, wenn ich jetzt da jeden Morgen würde sagen, so, jetzt mache ich eine kleine Evaluation, also schnell schauen, wie fühlt sich das noch an, sondern die sind wie... Das ist so da. Das
schreibst du aber so aus, das Thema Freundschaft, wo bei dir ja ganz, ganz einen grossen Wert hat und auch sehr schön sagst, oder? Es ist eigentlich heilender, du kannst ungesund leben, aber was du nicht machen kannst, ist ohne Beziehungen leben.
Ja, es gibt ja die Studie, die ganz bekannte, dass Einsamkeit tödlicher ist wie Rauchen. Und ich habe mich für das Projekt, wo wir gemacht haben, vor ein paar Jahren, meine Schwester und ich, mega fest mit dem auseinandergesetzt. Und das...
2008 sind wir gut reisen.
Ja, genau, sind wir noch reisen. YouTube hat es geheissen. Und das ist mir sehr eingefahren. Also wir haben dort mit der Wissenschaftlerin, die die Studie geleitet hat, ein Interview gemacht. Und sie sagt, das sei einfach den Leuten überhaupt nicht klar. Also irgendwie ein ungesundes Leben von... Und ich will überhaupt nicht Werbung machen für Rauch, Alkohol und alles, wirklich nicht. Aber also keine verbindlichen Beziehungen haben und keinen Austausch, das ist viel, viel gefährlicher für die eigene, wirklich nicht nur mentale, sondern auch physische Gesundheit. Und das wird einfach zu wenig diskutiert. Mhm. Und darum, ja, ich tue sehr klar mein Privatleben priorisieren. Ja.
Das kommt sehr raus, ist eine von den grossen Erkenntnissen. Ja. Es gibt noch ein paar andere Erkenntnisse. Welche magst du noch mit uns teilen?
Die ich da innen wiedergebe. Oh mein Gott.
Hey, ich finde das Tool so cool. Ich habe das gerade für mich mitgenommen. Es gibt so einen, in Berlin den Moment, wo du.
Ah, die Erkenntnisse. Ja.
Also ich finde, so, das ist wirklich ein Benefit, den ich jetzt sehr für mich mitgenommen habe. Mhm. Also mal alle zu gehen und weh zu sagen, das hast du, glaube ich, in Berlin gemacht. Du bist erst auf Paris gegangen, gerade nach deinem...
Mit Liebeskummer in die Stadt der Liebe.
Ist grossartig.
Clever
ja,
Trick.
Ja,
ja, nicht nachmachen.
Wenn du nicht komplett wirklich depressiv worden bist, ist ja so.
Nein.
Aber nein. Du hast eine gute Anleitung, wie man Leute kennenlernen kann.
Ja, genau. Nein, also ich weiß jetzt nicht, ob es der Trick vom Jahrhundert ist, wenn man mit Liebeskummer auf Paris geht. Weil es hat wirklich nur Berlin dort. Aber ja, genau, dann als nächstes gehe ich auf Berlin. Und in Berlin habe ich meine Arbeitsweise quasi überdenkt. Und ich bin an Nachteil Zürich ja als Autorin, also das eine Buch geschrieben, nachher aber auch so als Texterin gearbeitet und Autorin für Magazin. Und habe recht ein angenehmes Leben gehabt, weil ich relativ gut verdient habe und relativ wenig machen musste. Und bin darum auch viel in den Berliner Ausgang und habe das Nachtleben wirklich gut kennengelernt. Und ich glaube, was ich dort dann so gemerkt habe, ist, dass ich mir nie richtig Zeit genommen habe. Und ich glaube, das machen wenig. Also, ich wünsche, es würden mehr Leute machen. Oder ich glaube, das kommt auch immer mehr, zu mir überlegen, für was will ich mir überhaupt Zeit nehmen. Und das ist ein Privileg, dass ich das kann. Und ich habe viele Jahre dann sehr wenig verdient, nachdem ich die Erkenntnis hatte.
Scheint aber, es ist auch eine Erkenntnis, es ist nicht sehr wichtig, oder?
Nein, viel verdienen ist mir wirklich nicht sehr wichtig. Mhm. Und habe dann für mich herausgefunden, dass eigentlich die Felder, die ich drin arbeite, andere sind. Also ich habe ab dann angefangen, Theaterstücke schreiben, Drehbücher schreiben, Podcasts konzipieren, Bücher schreiben. Und das ist erst dort entstanden, dass ich so gemerkt habe, ah, das sind so die Sachen, die ich mir Zeit nehmen will. Und ich glaube, was eine Erkenntnis auch für mich war, ist, dass ich mir Zeit nehmen muss, wenn ich herausfinden will, für was ich mir Zeit nehmen will. Und ich glaube, es gibt so Leute, die das einfach können. Also die wissen einfach so ganz vom Alleigen, was sie durch wollen im Leben. Und ich bin aber nicht so. Ich bin irgendwie so einerseits intuitiv, aber ich check's an mich selber nicht. Ich muss dann wirklich so ein bisschen mit Zettel, das mir aufschreiben. Und das war schon eine Erkenntnis gewesen. Und dass sich das halt auch immer ändert. Also meine Priorität und meine quasi Bedürfnisse ändern sich einfach. Also nur weil es heisst, dass ich vor 6 Jahren das unbedingt machen wollte, ist es okay, wenn das heute nicht mehr so ist. Also muss ich finde das immer wieder mal so justieren, hinterfragen, ist das noch so? Und das zu machen, ich finde, das muss man mega fest betonen, ist ja mega, ein mega Privileg und geht, weil ich Schweizerin bin und weil ich Sachen kann machen kann, die in Feldern, wo so und so bezahlt sind, das ist mega ein Privileg. Mhm.
Ich habe das Gefühl, so ein Teil, das spürt man jetzt sehr von deinem Erfolg, ist ja wahrscheinlich auch die Konstruktion, die du erzählt hast, aber es bist auch sehr du, wo sehr authentisch ist. Das spürt man in dem Buch hinein, aber du sagst ja so schön, also das spürt man auch im Podcast, einfach ganz offen über alles redest, Sex im Körper oder das Aussehen oder so. Man hat bei dir sehr das Gefühl, du bist angekommen, du hast mal etwas Wunderbares über deinen Körper gesagt. Ich würde mir wünschen, jede Frau würde das sagen. Ich finde, mein Körper ist so gut zu mir.
Ja.
Also, soll ich so lachen? Ich habe das noch nie von einer Frau gehört, die sagt, oder also sehr viele Frauen sind im Krieg mit dem Körper oder dann sind sie, oder finden es einfach okay, aber so hey, der ist richtig lieb zu mir.
Doch,
dann muss man schon
das
sehr selbstliebend sein.
Ja, also ich finde, ich meine, ich würde auch Sachen ändern. Ich würde mich wirklich deutlich grösser machen. Ich könnte schon noch umformen. Es ist nicht, dass ich denke, mein Gott, ich habe gut im Lotto, aber ich finde zum Beispiel, mein Körper ist so lieb, wenn ich mal eine Zeit lang keinen Sport mache und dann wieder anfange, dann macht er so gut mit. Oder wenn ich zu viel getrunken habe, ist er irgendwie nicht so kaputt am nächsten Tag. Er ist so lieb zu mir.
Das kommt dann ab. Jetzt ging
er ist so gut zu mir. Ich bin wirklich so dankbar. Und er ist so, er erholt sich schnell. Und wenn ich krank bin, ist er schnell wieder irgendwie fit. Das ist wirklich... Es ist wirklich lieb, ja. Mhm.
Aber ich glaube, du machst auch viel Sport. Das hat uns zumindest eine gute Freundin von dir verraten. Mhm. Wir haben nämlich Gülşah zu dir befragt, die ja immer bei uns ist.
Lustig.
Ja, ja. Lass mal schnell rein.
Also, was die wenigsten Leute wissen über Yvonne, dass sie wirklich massiv sportlich ist. Sie ist, als sie in Argentinien war, hat sie den Ironman gemacht und ist irgendwie unter den ersten 10 ist sie dann gelandet. Und immer, wenn man zusammen in den Ausgang geht und Yvonne ein bisschen angetrunken ist, dann will sie immer so Sport-Challenges machen. Sagt sie, komm, kannst mehr als 50 Liegestütze. Also, sie ist dort wirklich, also, eine kleine Challenge-Persona. Und, also, sie muss immer etwas machen, etwas rennen und etwas Velofahren, etwas so.
Also, ganz ehrlich, ich liebe Gülşah gerade für was sie erzählt hat. Das ist der grösste Bullshit, den ich je gehört
habe. Also, man hat das Gefühl, du bist wirklich extrem kompetitiv.
Also, das stimmt alles. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Ironman gemacht. Ich weiß nicht, was sie da hat. Also,
sie hat ja ausgesehen, als ob sie gerade einig macht.
Ich weiss, was sie ist. Sie ist vom Open Ride, vom Cycling rausgekommen.
Ah, okay.
Sie ist wirklich gerade verschwitzt. Ich weiss, was sie steht. Das mit dem Challenger.
50 Liegestütze, du?
Ich buche sie wirklich. Sie soll jede Rolle, die ich je schreibe, spiele. Sie sagt das so überzeugend.
Grossartig,
nie, und ich challenge. Ich gehe viel joggen und mache viel Sport. Aber ich bin null kompetitiv. Also wirklich gar nicht. Auch wenn man irgendwie so alles, was man so Wettkampf machen will, finde ich so, nein, also renn du. Die einzige Person, die ich Wettkämpfe mache, ist mit meinem 4-jährigen Neffen. Wenn ich will, dass er müde wird, dann sage ich, wir machen jetzt noch ein paar Wettrennen.
Das ist ein gutes Mittel.
Ja, funktioniert wirklich gut. Das ist so ein Zeichen, was ich erzählt habe. Aber lustig.
Ist lustig, ja. Aber was du wirklich machst, du joggst sehr viel. Also auch, ich glaube, jeder Stadt, wo du warst, hast du immer gejoggt am Morgen.
Aber ich glaube, es gibt jetzt Jogger und Joggerinnen, die würden sagen, das ist nicht Joggen, was ich mache, sondern irgendwie langsames Gehen. Ich jogge wirklich so langsam, dass man könnte hinterste wahrscheinlich joggen und dann wäre noch schneller. Aber für mich ist das Joggen so auch eine Verarbeitung von Eindrücken manchmal. Es passiert so viel in meinem Leben und so viel gleichzeitig und so viele Projekte. Und nachher beim Joggen tue ich dann wie so das wieder sortieren. Also ich könnte auch laufen gehen. Aber ich glaube, irgendwie. Also ich werde auch nicht schneller. Ich mache das jetzt seit ich 18 bin. Und jetzt eben genau bin ich 36. Also wirklich schon ein Zeitchen. Ich bin nie schneller geworden. Ich gehe nie länger. Ich mache immer das Gleiche. Also,
dort bist du sehr konventionell in dem
Fall. Sehr, wirklich sehr gemächlich. Ja.
Du, was hast denn du heute mit 36 gerne an dir?
Was ich gerne an mir habe? Ich habe gerne, dass ich neugierig bin. Mhm. Und das habe ich nicht immer so gerne gehabt.
Neugierige?
Ja, ich habe früher also gedacht, das ist nicht okay. Also man muss irgendwie doch so... Ich finde, das ist so wie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass man darf doch auch nicht zu viel fragen. Ich habe gerne das Neugierige. Ich komme immer mehr, wie soll ich sagen, ich werde immer nachsichtiger mit meiner Ungeduld. Weil ich finde auch, es hat etwas Gutes daran. Also ich habe auch durch das eine mega Energie und will vieles anpacken. Und ich habe gerne, dass ich manchmal so viel Euphorie habe, dass es für mehrere Leute langt.
Das ist ja grossartig. Woher kommt die Euphorie? Das ist einer der grössten Treiber, oder? Dass man irgendwie Energie gewinnen kann.
Ich glaube, ich habe die geerbt von meiner Mami. Mhm. Das ist gar nicht so gen.
Deine Mami hat das auch?
Ja, sie hat das wirklich auch, ja. Mhm. Für Sachen, die ich... Also, wenn ich dann nicht die gleiche Euphorie habe, das ist dann nicht schwierig, aber ja.
Und mit was haderisch manchmal mit dir? Gibt es das auch?
Immer noch mit der Ungeduld?
Ja. Glaube ich. Das ist ja immer so ein beides.
Weil das mir dann auch im Weg steht. Also ich verstehe dann nicht, wieso dass nicht Sachen schneller gehen. Und ich check schon, dass es Prozesse gibt, die außerhalb von so meinem Wirkungskreis sind und ich die nicht beschleunigen kann. Aber das ist schwierig für mich, das zu akzeptieren. Ich hatte auch wenn ich langsam so ein bisschen Frieden damit gefunden habe, immer noch ein bisschen mit meiner Größe. Ich wäre einfach gerne grösser. Mich nervt es, an Konzerte zu gehen, wenn ich nichts sehe oder irgendwie...
Ehrlich, ist das
auch im Theater tue ich unter meine Jacke sitzen, damit ich wirklich auf die Bühne führen sehe.
Wirklich?
Ja. Ja, 1,60. 1,62 ist schon ein bisschen. Ja. Und ich hadere... Was hadere ich an mich? Ja, ich muss jetzt... Es gibt sicher verschiedene Sachen. Ich hadere damit, dass ich es immer noch nicht schaffe, so zu packen, dass ich alles dabei habe, obwohl ich so viel verreise. Ich nehme immer zu wenig mit. Aus irgendwie der Überzeugung, dass ich es dann nicht brauche. Ja, und ich brauche es eh. Also, ich kaufe in jeder Stadt einen Schirm, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass es regnet. Und es regnet 100%.
Das ist die Optimistin dann,
oder? Ja, das ist eben dann die Euphorie.
Die Euphorie ist schön.
Ja.
Sehr schön. Du, was kommt als Nächstes? Bist du gerade noch unterwegs auch?
Mhm.
Ich
bin noch mit Line Travel unterwegs. Jetzt kommt als Nächstes, ich bin in einem Film. Ich bin jetzt gerade das Drehbuch überarbeiten. Und das ist das nächste grosse Projekt. Das ist für Telfilm, habe ich ein Drehbuch geschrieben. Der Chris Niemeyer macht Regie. Und dort sind wir jetzt gerade zu den letzten Zeugen, um das Drehbuch noch einmal in eine neue Fassung zu bringen. Und das ist für mich ein grosses Projekt.
Ja, das glaube ich. Mhm. Hey, danke vielmals. Es gibt natürlich noch 1000 Themen, aber für das könnt ihr hier natürlich das Buch lesen. Ich nehme sehr viel mit. Danke vielmals auch für das offene Gespräch.
Danke.
Unter anderem Kärtchen machen zu den Sachen, die wichtig sind. Das ist so mein Benefit, den ich du mir geschenkt hast. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt auch eine gute Zeit. Hoffentlich bis bald. Tschüss.